Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Erleuchtet von Gottes Herrlichkeit. In Offenbarung 18, Vers 1 steht: Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Wie können wir Gottes unfassbare Herrlichkeit und seinen Charakter erkennen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und Gottes reichen Segen.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Serie Bibelgespräche aus Bogenhofen. In meiner Runde darf ich begrüßen zu meiner linken René und Lene und zu meiner rechten Carmen und Josef. Wir wollen jetzt miteinander das Thema abschließen. Es war ja das 13. Sabbat, das Quartal geht zu Ende und ich möchte gerne am Anfang noch beten. Großer Gott im Himmel, erneut treffen wir uns hier, um dein Wort zu studieren. Vor uns liegt das spannende Thema der Herrlichkeit, deiner Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort richtig verstehen können, dass wir dadurch auch wachsen im Glauben, dass wir dir dadurch immer näher kommen und auch verstehen, was es mit dieser Herrlichkeit auf sich hat. Und ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Gut, wir haben ein spannendes Quartal hinter uns. Wir haben so einige Jahreszahlen betrachtet. Auch letzte Woche ging es wieder um spannende Zahlen. Eine dieser Zahlen war 1844. Das liegt ja nun bald schon 180 Jahre hinter uns. Jetzt hat Jesus gesagt, er kommt bald wieder. Das ist schon fast 2000 Jahre her. Wie geht ihr damit um, dass es immer noch andauert, dass er noch nicht gekommen ist?
So glücklich macht mich das nicht. Natürlich kann ich mir sagen, wäre er jetzt schon um das Jahr 200 gekommen, hätte es mich nicht gegeben. Aber dann wüsste ich das auch nicht und es würde mir nichts ausmachen. Was das angeht, bin ich natürlich schon froh, dass ich jetzt lebe und noch Zeit ist und ich noch kennenlernen kann und erlöst werden kann. Aber im Großen und Ganzen sind es einfach 2000 Jahre zu viel Leid auf dieser Erde. Und da muss ich schon sagen, da bin ich überzeugt von, dass es, wenn es nur nach Gottes Plan gegangen wäre, durchaus hätte früher sein können. Aber er wusste eben auch, dass wir in dieser Welt etwas mehr Zeit brauchen. Dass es länger dauert einfach, bis der Plan erfüllt, bis jeder gewarnt ist. Und so sind wir eben leider immer noch da.
Ja. Jesus sagt, ich komme bald. Und ich denke, dass das auch stimmt. Weil rein subjektiv für jeden Menschen, da, das kennen wir aus der Bibel, die Toten ja den Tod nicht wahrnehmen, kommt im Prinzip Jesus, denke ich, zur Lebzeit jedes Menschen. Man macht die Augen zu, man macht die Augen auf, egal wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Subjektiv wird für jeden Menschen Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommen. Insofern denke ich, dass Gott, dass Jesus dieses Versprechen, das er gibt, siehe, ich komme bald, auch das einhalten wird. Wenn es dann soweit ist, für uns momentan macht es den Eindruck, als ob es eine lange Zeit ist. Für mich noch mehr als für dich. Mhm. Aber ich denke, subjektiv und im Nachhinein betrachtet, werden wir alle feststellen, ganz schnell ist es gegangen. Keiner wird glauben, was jetzt schon, dass das möglich ist.
Danke.
Ja. Ja, du sagst ja, 1844 sitzt um die 180 Jahre fast her. Aber wenn man sich das im Vergleich zu der Erdgeschichte anschaut, 6000 Jahre plus, und dann auch so einen Zeitstrahl so anschauen würde, dann wäre schon der Großteil der Erdgeschichte wäre einfach schon vorbeigegangen. Und wir sitzen jetzt wirklich im letzten Ende, wir nennen es auch Endzeit. Ja. Mhm. Also wir Menschen leben einfach zu kurz, um in diesen riesigen Zeitspannen denken können wir schon, ja, aber erleben können wir es nicht.
Ich glaube, es wird auch unterschiedlich wahrgenommen. Also ich habe mich jetzt gerade zurückerinnert, als Kind, ich weiß nicht, hatte ich manchmal schon diese Vorstellung, nein, ich möchte noch meinen Geburtstag erleben oder ich möchte noch das und das erleben. Und je mehr man aber begreift und wahrnimmt, was rundherum alles passiert und wie viel Leid da ist, so wie es der René schon gesagt hat, desto mehr, denke ich, ist diese Sehnsucht wächst. Und natürlich, wenn ich etwas mir sehr stark wünsche, dann ist oft einmal gefühlt, fühlt sich das noch länger an, bis es dann eintritt. Und von daher glaube ich, dass je mehr man das begreift, desto stärker ist auch diese Sehnsucht.
Also die Sehnsucht ist da, die Hoffnung ist da.
Und wenn wir beachten, derjenige, der davon spricht, dass er bald wiederkommt, das ist Jesus. Mhm. Wenn er Offenbarung 22 dieses Wort verwendet, dann müssen wir einfach auch bedenken, es ist halt kein Mensch, der da spricht, es ist Gott, der spricht. Und für ihn gibt es ja nicht mal nur diese Weltgeschichte von wenigen Jahrtausenden. Er steht ja über der Zeit gewissermaßen. Er ist ewig. Er kann solche Zeiten überblicken, so lange in der Vergangenheit, auch in der Zukunft. Das übersteigt unser Fassungsvermögen. Und wenn er jetzt von bald spricht, müssen wir einfach davon ausgehen, dass das für ihn was anderes bedeutet als für uns. Natürlich kann man auch sagen, aber er spricht auch zu Menschen, die sollen sie auch richtig verstehen. Aber da müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in der Bibel viele Aussagen gab, die wir als Menschen einfach so nicht verstanden haben, wie Gott es gemeint hat. Und das kommt mir da auch ein wenig so vor.
Okay, danke schön. Oft gibt es vielleicht die Sehnsucht, auch Zeiten zu kennen, ja, wenn man jetzt wüsste, wann er kommen würde. Lest mal dazu mal einen Abschnitt, den finden wir im 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher, dort Kapitel 5. 1. Thessalonicher 5. Josef, dürfte ich dich bitten, kannst du uns das lesen? Das ist dort 1. Thessalonicher 5 und dort die ersten sechs Verse.
Die ersten sechs Verse. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Dankeschön. Also die Zeiten und Zeitpunkte, schauen wir uns das im Zusammenhang an, sehen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, dass er dort in den letzten Versen 13 bis 18 auch von der Wiederkunft gesprochen hat und von der Auferstehung der Toten, die da stattfinden. Und jetzt bezieht er sich genau darauf, ja, Zeiten und Zeitpunkte brauche ich euch ja nicht zu schreiben. Warum wäre das jetzt nicht so gut zu wissen, wann Jesus genau kommt? Oder wäre es vielleicht doch gut? Was denkt ihr? Würde das einen Unterschied machen auf unser Leben?
Josef hat vorhin davon gesprochen, dass es ja eigentlich für jeden Menschen nicht länger als eine Lebzeit ist. Wenn wir sterben, die Augen zumachen, bis wir ihm dann begegnen, für uns gefühlt vergeht da keine Zeit, auch wenn vielleicht Jahrtausende dazwischen liegen. Und doch neigen wir Menschen dazu, über unser Leben hinaus zu denken oder zu fühlen. Wenn ich jetzt weiß, da passiert etwas erst in 200 Jahren, dann ist es für mich einfach mental doch was anderes, als wenn ich höre, das ist in 20 Jahren. Und so glaube ich, ist auch mit der Wiederkunft. Hätten die damals schon erfahren, dass es noch etwa 2000 Jahre dauern wird, glaube ich, hätten sie nicht diesen Eifer an den Tag gelegt. Obwohl jeder von ihnen in seinem Leben nur seine Lebenszeitspanne hatte. Aber hätte man dem Paulus gesagt, es sind noch 70 Jahre, hätte er vermutlich trotzdem mit dem gleichen Eifer gearbeitet, noch in seiner Lebzeit, wie wenn es kürzer gewesen wäre. Aber noch länger darüber hinaus ist ganz schwierig, glaube ich.
Okay. Ja. Ist auch so ein perfekter Treuetest. Also wenn man sagt, du mach das und das und die Person weiß nicht, wann man wiederkommt, dann sieht man, meint die Person ist wirklich ernst und fängt an, das zu machen oder legt sie erstmal die Füße hoch und sagt, naja, er kommt schon lange nicht. Und abgesehen von der Motivation, die es auch einen mit sich bringt, aber es zeigt auch, wie ernst meint man es und ist man wirklich vorbereitet, egal wann die Person kommt.
Also die Vorbereitung auch noch, dieses Highlight dann zu Lebzeiten zu erleben. Ja, das wirklich mit zu erleben. Ja. Okay, es ist hier die Rede davon, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ist das nicht ein negatives Bild? Er will schon gerne einen Dieb in der Nacht in seinem Haus haben. Was bedeutet das jetzt für die Wiederkunft?
Ich denke, dass an der Stelle nicht darum geht, dass er kommt, um etwas zu stehlen, sondern der Dieb, der schickt bloß keine SMS vorher oder eine WhatsApp-Nachricht, sondern er kommt dann, wenn man es am allerwenigsten erwartet. Er sucht sich einen möglichst passenden Zeitpunkt aus, jetzt in dem Fall dann eher negativ, aber das Entscheidende ist, man weiß nicht, wann er kommt. Und das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Wir wissen es nicht.
Da sehe ich aber in Vers 4 dann, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift oder überfällt. Das heißt, wie ein Dieb in der Nacht, diese Finsternis und diese Unwissenheit, dieses plötzlich überrascht werden, trifft auf die zu, die die Zeichen der Zeit nicht beachten, die nicht zu Christus gehören. Die anderen haben aber einen gewissen Fahrplan und wissen, wenn die Dinge passieren, dann steht er vor der Tür und sollten von daher nicht überrascht werden, sondern davon ist ja immer wieder die Rede, sie sollten wach sein, wachsam.
Ist das Einzige, was uns hier gesagt wird mit dem Wachen? Das ist ja schon ein wichtiger Hinweis. Ja? Wachen, was gibt's noch? Was wird uns noch hier an Rat gegeben, dass wir die Wiederkunft nicht verschlafen? Ich sag's mal so. steht da was von nüchtern sein. Was versteht ihr darunter? Wie können wir denn wachen und nüchtern sein? Vers 6 ist das dort.
Ist vielleicht leichter zu verstehen, wenn man sagt, was heißt, was ist das Gegenteil von nüchtern? Das ist berauscht sein. Das heißt, die Sinne sind getrübt. Also alles, was mich nicht klar denken lässt oder was mich einfach den Fokus nimmt von dem, was wichtig ist. Mhm.
Ja, nüchtern wird in der Bibel an verschiedenen Stellen, gerade im Neuen Testament, verwendet, im Sinne von besonnen sein, dass wir einfach auch vernünftig sein sollen. Und hier wachsam und, ich sage jetzt mal, vernünftig sein bedeutet einfach, dass ich mein Leben im Blick auf diesen Tag lebe, dass ich mich nicht irgendwo berauschen lasse von irgendwas anderem. Das kann vielleicht Karrierestreben sein, das kann Geld, das kann Macht, Einfluss sein, was auch immer mir wichtig ist, dass ich das so nicht zulasse, sondern immer vernünftig im Blick auf die Ziele, die mir der Glaube vorgibt, lebe. Wachsam, nicht von diesem Ziel abzukommen.
Mhm. Eben sich nicht von anderen Dingen praktisch mitreißen zu lassen. Gerade in unserer Zeit, denke ich, ist das ganz wichtig, dass man sich nicht, da gibt es gerade übers Internet 1000 Dinge, die einen fesseln können, wo man denkt, das sei jetzt wichtig, da muss man sich jetzt drauf konzentrieren und die dann ruckzuck so viel von unserer Zeit verbrauchen, dass für das, was wirklich wichtig ist, nicht mehr genügend Zeit dann übrig ist. Und ja. Ich glaube, das ist ja auch etwas gemeint, dass man sich nicht von dem abbringen lässt, was wirklich wichtig ist.
Mhm. Dankeschön. Es gibt natürlich noch etwas, was uns helfen kann. Das wurde letzte Woche auch schon angesprochen. Schauen wir uns dazu mal Texte an im Johannesevangelium. Dort werden sie uns genannt, zum Beispiel in Johannes Kapitel 7, Vers 17. Lena, kannst du uns diesen Text mal lesen? Das wäre Johannes 7, Vers 17 und dann hätten wir da noch Johannes 8, Vers 32 und dann auch noch Johannes 17, Vers 17. Ja.
Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.
Okay, danke. Und jetzt Kapitel 8, Vers 32. Kannst du den uns lesen, Carmen? 8, 32.
Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Genau, und jetzt noch 17, 17, Josef.
Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit.
Dankeschön. Ja, also Gottes Wort wird als Wahrheit bezeichnet. Wir werden ermutigt, es auch zu tun, dann werden wir erkennen, dass es gut ist. Und sie macht uns frei, die Wahrheit. Inwiefern kann uns das helfen? In der Vorbereitung auf die Wiederkunft.
Es gibt uns ein Ziel vor. Das zeigt uns schon deutlich, was wir mit der Zeit machen sollen bis dahin. Das bedeutet halt, dass wir uns wirklich ernsthaft auseinandersetzen mit der Lehre, sie auch genau prüfen. Das sagt uns auch, gerade Johannes 7, Vers 17 sagt uns, wir können nur dann wirklich Gottes Willen erkennen, wenn wir aufrichtig danach suchen, wenn wir das wirklich wollen, ihm nachzufolgen. Und dann können wir hier 17, 17 genau dadurch auch geheiligt werden und damit vorbereitet sein, unserem Schöpfer zu begegnen.
Okay, danke.
Ja, vorhin haben wir gelesen, wachsam und nüchtern und du hast gesagt, wir brauchen Gottes Wort, um das zu erkennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ganz viele Leute sind heute extrem wachsam und die lesen Verschwörungstheorien wie sonst was und studieren das. Und das sollte aber nicht unser Fokus sein, sondern wir sollten besonnen im Wort Gottes suchen. Und natürlich müssen wir auch in der Geschichte und Nachrichten und so schauen, was passiert, damit wir auch Zeichen erkennen können. Aber wir müssen gucken, dass wir uns daran nicht verlieren.
Ich glaube, das ist einfach auch diese Orientierung, dass ich diese Freiheit wirklich erlange und dass ich das auch als Freiheit wahrnehme, weil es wird uns ganz viel Freiheit verkauft. Also alles muss ich haben, damit ich frei bin, was mich dann vielleicht wieder in Fesseln legt. Also ich glaube, diese Erdung, sage ich, habe da eine Richtlinie, nach der ich mich orientiere und das hilft mir einfach, den richtigen Weg zu finden und dann auch einen inneren Frieden zu haben.
Danke.
Dieses, dein Wort ist Wahrheit und dass die Wahrheit uns frei machen wird, das, für mich hat das einen ganz besonderen Geschmack, wo ich ja viele Jahre meines Lebens ohne die Kenntnis des Wortes Gottes gelebt habe und viele Dinge für ganz wichtig erachtet habe, von vielen Dingen der Meinung war, dass sie mich frei machen, wo ich im Nachhinein jetzt, wo ich die Dinge mit göttlichen Augen sehe, sage ich jetzt mal, erkenne, dass das eigentlich der größte Teil mich versklavt hat. Da Da war nichts von Freiheit, aber da hat keiner gesagt, jetzt wirst du versklavt. Es sind viele Dinge, die uns Freiheit versprechen, aber in Wirklichkeit das, was sie dann liefern, überhaupt nichts damit zu tun hat. Mhm. Und wie gesagt, wenn man eben das andere auch kennt und dann das liest, dann hat das eine ganz intensive Wirkung. Weil das wirklich etwas ist, was frei macht, weil es ganz andere Perspektiven öffnet und damit auch Sinn dem Leben gibt.
Und dadurch auch die Lüge entlarvt, ja, sodass man das auch nicht mehr tun möchte. Interessant ist ja, dass Wahrheit und Tun auch zusammenhängen. Es geht ja nicht nur darum, einfach die Wahrheit zu kennen, sondern eben auch danach zu leben. Ja. Was würdet ihr sagen, was wäre denn jetzt der Unterschied zwischen dem Halten der Gebote Gottes und Gesetzlichkeit? Wann wird Gehorsam jetzt gesetzlich?
Gesetzlichkeit ist ein Extrem des Gehorsams im negativsten Sinne. Das bedeutet, dass ich mit dem Gehorsam etwas verbinde, was damit nicht verbunden ist. Nämlich letztlich meine Erlösung. Dass ich sage, dadurch, dass ich das mache, bekomme ich als Lohn das ewige Leben. Und so funktioniert es eben in der Bibel nicht. Es ist schon etwas, das damit zusammenhängt, selbstverständlich. Es wird von mir Gehorsam gefordert, aber ich kann damit meine Sünden nicht vergeben. Das ist einfach nicht da. Es muss eine andere Motivation sein, nämlich, dass ich dadurch, dass ich erlöst bin und Gott liebe, sage, ich möchte gerne so leben, wie es ihm gefällt. Und das Gesetz zeigt mir, wie es ihm gefällt. Mhm. Und wenn ich dann von Herzen das Gesetz halte, darauf achte, gehorsam bin, dann kann ich gar nicht mehr gesetzlich werden. Es geht hier mehr um Motivation als konkret um das, was ich tue.
Beim Gesetz wissen wir auch, es geht um Liebe. Wenn man die aus den Augen verliert, wenn man die Beziehung zu Gott aus den Augen verliert, dann hält man vielleicht nur noch den Buchstaben. Dann mag das, was man tut, richtig sein, aber es ist die falsche Motivation. Es führt einen Menschen dann vielleicht sogar in die Ferne. Die Pharisäer sind ja ein Beispiel dafür.
Ja. Ja. Die wollte ich gerade nennen, die einfach zeigen, letztendlich, das, was du ansprichst, ist der wichtige Punkt, die Motivation. Warum tue ich etwas? Mhm. Tue ich es, die guten Werke, halte ich mich an die Gebote, um erlöst zu werden? Dann werde ich scheitern. Das war genau das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten ja getan haben. Oder tue ich es, weil ich erlöst bin aus Dankbarkeit? Mhm. Die Motivation ist das alles Entscheidende an der Stelle. Mhm. Und es geht ganz, ganz schnell, dass man dann letztendlich doch aus falschen Motiven heraus handelt. Da muss man unglaublich aufpassen, dass man sich nicht auch selber betrügt. Ja?
Genau. Und sich dann korrigieren lässt.
Ja. Ja, der eine denkt so, ich muss das jetzt so einhalten, der andere, der möchte es. Genau. Natürlich, Gottes Gebot ist verpflichtend, ja, also das ist, wenn wir danach leben wollen, ist es das Beste, ja, aber aus freier Entscheidung, die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich glaube, das Verb macht da so ein bisschen motivativ den Unterschied.
Gut, wir waren jetzt in diesem Quartal auch in der Offenbarung immer unterwegs, es ging die Dreiengelsbotschaft, das Offenbarung 14. Wir schauen nochmal in die Offenbarung, wir sind jetzt in Kapitel 18. Das ist jetzt noch ein Abschnitt, den wir uns anschauen, Offenbarung Kapitel 18. René, kannst du uns das wieder lesen? Das wäre jetzt Offenbarung 18 und dort die ersten 5 Verse. Offenbarung 18, 1 bis 5.
Gerne. Der Untergang Babylons. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht.
Dankeschön. Ich muss mal kurz die Symbole hier klären. Worum geht's hier? Ja, da ist von einem Engel die Rede, Babylon, gefallen und der Aufruf hinauszukommen. Was ist hier Babylon?
So eine kurze Frage, aber so eine schwere Antwort darauf. Wir haben Babylon hier eigentlich im letzten Kapitel der Bibel als das große antichristliche System. Wir hören das erste Mal in der zweiten Engelsbotschaft in Offenbarung 14, 8 davon. Und dann macht Babylon gewissermaßen Karriere. Dann kommt das in Kapitel 17, 18 und 19 dran. Letztlich geht es dort einmal darum zu beschreiben, wie unheimlich einflussreich Babylon ist und dann, wie es gerichtet wird, zerstört wird. Kapitel 18 und Kapitel 19 auch noch zum Teil. Man kann vielleicht so, um es auf den Punkt zu bringen, sagen, Babylon, der Name bedeutet hier auch Verwirrung. Es ist ein antichristliches, religiöses System, das sich durchaus christlich gibt, aber eigentlich nichts als religiöse Verwirrung stiftet bei allen, die dazugehören.
Mhm. Dankeschön. Jetzt wird ja in dem Zusammenhang auch aufgerufen, Babylon zu verlassen, damit man nicht teilhaftig wird ihrer Sünden. Inwiefern kann man denn jetzt an den Sünden anderer teilhaftig werden?
Ich meine, in dem Moment, wo ich mich mit einem System einlasse, das falsche Lehren lehrt, ja, stehe ich immer in der Gefahr, wird es so sein, dass ich mich auf falsche Dinge verlasse. Ja? Wir haben Nummer 12 ging es eben drum um dieses falsche Anbetungssystem, wo man sieht, da ist ein falscher Gottesdienst, das sind falsche Ansichten, sei es Heiligenverehrung und so weiter. Und wenn ich Teil dieses Systems bin, werde ich mich darauf verlassen. Und die Bibel sagt aber, das ist aber falsch, das bringt dich nicht weiter. Das heißt, ich stelle mich hier auf ein Fundament, das nicht trägt, und werde damit untergehen mit diesem Fundament. Und insofern wird man dann teilhaftig, zumindest was die Konsequenzen anbelangt, teilhaftig dessen, was in diesem falschen System gelehrt wird.
Was denken denn die anderen? Wenn der andere jetzt sündigt, inwiefern trifft mich dann da die Strafe? Ich meine, ich habe es doch nicht getan. Es gibt ja diesen Trend, ja, dass da manche sagen, so, weil das in der Gemeinde gemacht wurde oder weil das so entschieden wurde, trete ich aus Protest aus oder irgendwie sowas, ja, damit ich nicht teilhaftig werde ihren Sünden, weil der Aufruf ist ja da. Wie versteht ihr das?
Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Leute einfach leider zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und jetzt haben sie halt ein Problem. Sondern es geht darum, dass sie hier auch Teil von Babylon sind. Aber sie haben einfach noch nicht verstanden, dass das ein gefährliches System ist, dass das unbiblisch, dass es falsch ist. Es geht hier um Menschen, die aufrichtig sind, sonst würden sie auch nicht erreicht werden, von dem Ruf herauszugehen. Die meinen es eigentlich gut, aber sie sind getäuscht worden, sie sind verführt worden. Und jetzt kommt so ein klarer Aufruf, damit er ihnen bewusst macht, ihr seid auf dem falschen Weg, aber es gibt noch eine Chance. Nur wenn ihr aus Bequemlichkeit sagt, ihr bleibt drin, bisher aus Unwissenheit, aber jetzt aus Bequemlichkeit, dann könnt ihr nicht geschützt werden vor den Plagen. Jetzt müsst ihr dann auch entsprechend eure Kenntnis handeln und müsst die Seiten wechseln, müsst da rauskommen.
Also gibt es auch eine Zeit der Unwissenheit, über die Gott hinwegschaut? Okay. Mhm. Aber was haltet ihr davon, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, er kommt vielleicht zu euch und sagt, ich trete jetzt aus der Gemeinde aus, aus Protest, weil dort wird das gemacht und da wird das gemacht und da ist diese Ansicht und jene Ansicht, die kann ich nicht mehr teilen. Ja, oder was der Prediger da das letzte Mal verkündigt hat, dem stimme ich nicht zu, jetzt trete ich aus.
Das ändert ja an dem Problem nichts. Das sollte man lieber offen ansprechen und angehen, soweit die eigenen Möglichkeiten reichen. Und manchmal muss man Sachen auch einfach aussitzen und auf eine bessere Zeit warten. Aber etwas ganz verlassen, austreten, das kann ich nur, wenn ich sage, dass die Sache an sich, das ganze System, die ganze Kirche ist verkommen. Ja, okay, dann muss ich da weg. Aber wenn es nur wegen einzelner Personen ist, die innerhalb einer sonst guten Kirche, die einen richtigen Glauben verkündigt, halt falsch handeln, dann muss ich akzeptieren, dass es Menschen sind, die einfach auch Fehler machen. Und vielleicht würden andere bei mir das Gleiche sagen. Aufgrund von Dingen, die ich gerade tue, getan habe oder zukünftig mal tue, gibt es vielleicht auch welche, die ich verärgert habe, die das Gleiche sagen könnten, ich gehe jetzt wegen dir. Das würde ich doch auch nicht wollen. Also sowas darf nicht der Anlass sein.
Okay. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass Gott uns nicht für die Sünden anderer straft. Das, was ich gerade gesagt habe, ist ein anderes Thema. Nämlich, dass ich praktisch Teil von etwas bin und das vielleicht auch für richtig erachte und es deshalb selber tue. Dann wird das, was andere tun, für mich zum Problem. Weil irgendein Bruder, eine Schwester eine Meinung äußert, die ich absolut nicht teilen kann und von der ich davon überzeugt bin, dass die völlig falsch ist, da werde ich nicht dafür gestraft, bloß weil ich jetzt nicht aus der Gemeinde austrete. Also ich denke, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Das, was hier angesprochen wird, glaube ich, das geht viel tiefer. Da geht es darum, dass ein System an sich falsch ist. Das ist eben, ja, wie der René sagt, das ist eine andere Qualität, eine andere Kategorie, als das, dass einzelne Personen sich falsch verhalten. Das wird es in jeder Gemeinschaft geben. Also es ist keine, dann kann man sich auf alle Fälle mit Sicherheit keiner Gemeinschaft mehr anschließen, weil die perfekte Gemeinde gibt es nicht und sollte man sie finden, darf sie mich nicht nehmen, weil dann war es mit der Perfektion. Also insofern, das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Das hören wir auch in Vers 2. Also Babylon ist nicht einfach nur mal leider ein Stück neben dem richtigen Weg gegangen. Ja. Wir hören davon, dass eine Behausung von Dämonen geworden ist, ein Gefängnis jeden unreinen Geistes. Also da ist wirklich richtig viel, was schiefläuft. Das ist nicht einfach nur Theologie, nicht ganz korrekt. Es ist Theologie, die komplett in die falsche Richtung geht, die hier offenbar von Satan gesteuert, beeinflusst, instrumentalisiert wird. Davon reden wir nicht, wenn wir in der Gemeinde hier oder da kleinere Probleme haben, die man meistens lösen kann.
Genau, ja. Und Vers 3 gibt uns ja auch noch eine größere Perspektive. Das scheint wirklich ein weltweites System zu sein.
Ja.
Was Unzucht, heißt es hier, ne, mit den Königen und mit den Kaufleuten, die dadurch sogar auch reich geworden sind. Ja. Ein riesengroßes System. Ja, die Rolle des Richters ist halt schon vergeben. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht diese Rolle anpassen. Ja. Und die Rolle des Anklägers ist auch schon vergeben. Ja. Da sollten wir uns auch nicht auf diesen Stuhl setzen. Und meistens passiert es vielleicht, dass jemand dann aus dieser Rolle heraus, ohne sich dessen bewusst zu sein, zum Richter oder Ankläger geworden ist und dann austritt. Aber in Wirklichkeit macht er genau das Gleiche. Ja, wenn ich jetzt sage, ich gehe aus der Gemeinde, weil da ist so wenig Liebe, ja, habe ich denn diese Bereitschaft auch, diese Liebe einzubringen? Das ist zum Nachdenken für jeden selber.
Und wer gerne Richter sein möchte, muss sich nur ein bisschen gedulden. Es werden 1000 Jahre kommen, denen wir zu Gericht sitzen dürfen, auf den Grund mit richterlicher Autorität, und dann werden wir mit wirklich allem, was man an Beweisen braucht, ja ganz genau wissen, was haben die Leute getan, was haben sie gedacht, welche Motive waren gegeben, und dann können wir richtig recht sprechen. Also wir werden es ja eh sein, aber jetzt halt noch nicht.
Jetzt noch nicht, genau. Sollten wir uns zurückhalten und es Gott überlassen. Genau. In Vers 1 wird uns ja gesagt von diesem Engel, dass seine Herrlichkeit die Erde erleuchtet. Das ist ja auch die Überschrift, das ist ja das Thema hier in dieser Woche gewesen, die Herrlichkeit. Wir haben mehrere Texte, wo es um diese Herrlichkeit geht. Was ist denn mit dieser Herrlichkeit gemeint? Wir könnten hier noch lesen, Offenbarung 4, Vers 11. Da ist auch von dieser Herrlichkeit die Rede. Kannst du uns das kurz lesen, Lena? Da geht's um andere Begriffe, aber ja. Also 4, Vers 11, Offenbarung 4, 11.
Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willen wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.
Genau, ja, wird angebetet. Oder ich springe jetzt mal gleich zu Offenbarung 19, Vers 1. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Immer wieder geht es also um diese Herrlichkeit Gottes. Andere Texte wären auch noch Habakuk 2, Vers 14. Was ist denn hier mit dieser Herrlichkeit gemeint? Vielleicht nehmen wir noch einen Text, den 2. Mose, Kapitel 33. Da haben wir diese Geschichte, dass Mose gerne die Gott sehen möchte, ja, seine Herrlichkeit sehen möchte. Und in 2. Mose 33 wird uns dort Vers 18 und 19 etwas gesagt, wird auch Gott beschrieben. Kannst du uns das lesen, Carmen? Hast du den Text? Ja, 2. Mose 33, 18 und 19.
Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.
Dankeschön. Was hier also beschrieben wird, ist der Charakter Gottes. Diese Herrlichkeit.
Die Güte, von der Güte ist die Rede.
Güte, genau.
Güte und der Charakter Gottes ist seine Herrlichkeit.
Seine Herrlichkeit, ja, die Gnade. Genau, ja. Was denkt ihr, können denn jetzt auch Menschen Gottes Herrlichkeit zeigen in dieser finsteren Welt? Ist das möglich? Inwiefern wäre das möglich?
Das glaube ich schon. Jesus sagt einerseits von sich selbst, dass er das Licht der Welt ist. Zum anderen sagt er, wir sollen das Licht der Welt sein, Matthäus 5. Und dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Leuten. Und wie, das erklärt er dort auch, indem wir Gutes tun und die Leute unsere guten Taten sehen. Das heißt, wir können Gottes Herrlichkeit oder seinen Charakter darstellen, indem wir das zu unserem eigenen machen. Indem wir werden wie er, handeln wie er und damit eben durch die guten Taten, durch einen guten Charakter anderen Menschen unser Licht leuchten lassen. Also Wärme und Licht, Freundlichkeit, Liebe verbreiten.
Ja, so einen Vorgeschmack hatten wir sicher in der Apostelgeschichte, ja, als der Heilige Geist ausgeschüttet wurde, auch, oder auch vor 1844, wo ja, es viele Erweckungsbewegungen gab und viele Menschen davon gehört haben. Und wir haben hier im Thessalonicher ja gelesen, die Leute, die in der Finsternis sind. Und hier kommt diese Herrlichkeit und bringt Licht. Also die Menschen kriegen nochmal die Möglichkeit, sich zu entscheiden.
Ich glaube, der Schlüssel ist einfach auch die Beziehung wieder. Und ich glaube, das merken wir selbst, wenn wir mit Gott, wenn wir nah bei ihm sind, wenn wir uns viel mit ihm beschäftigen, dann macht das was mit uns. Etwas, was wir vielleicht von selbst gar nicht, also ganz sicher nicht schaffen. Und das spiegelt das auch wieder. Also wir sind einfach dann dieses Gefäß, das sich benutzen lässt. Ja. Und dadurch werden wir frei, wo wir wieder so am Anfang wären.
Ja. Schwierig ist es ja, wir können nicht wirklich selber leuchten. Wir sind ja so wie der Mond, ja, der das wahre Licht reflektiert. Und dadurch kommt auch dieses Licht dann zu den Menschen. Sie sehen dann dadurch, durch uns, Gottes Herrlichkeit, seinen Charakter, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Woran, das war ja das Thema auch jetzt, was wir hier besprochen haben, woran würdet ihr denn jetzt festmachen, dass wir wirklich in der Endzeit leben? Die Dreiengelsbotschaft ist ja auch diese Botschaft wirklich, die in die Welt kommt. Wir sind beauftragt dazu, das Licht zu den Menschen zu bringen. Wir glauben, es ist diese Endzeit. Woran würdet ihr das festmachen, dass wir in der Endzeit leben?
Also der wichtigste Indikator ist für mich, dass die verschiedenen, doch auch durchaus sehr langen Zeitweissagungen der Bibel hinter uns liegen. Dass wir in Offenbarung 10, Vers 7 dann hören, dass keine Zeit mehr ist. Dass es jetzt einfach, also wenn dann die siebte Posaune bläst, ja, was dann mit 1844 auch begonnen ist, zu Ende ist das Gericht, das im Himmel gehalten wird, dass das letzte Kapitel der Heilsgeschichte offenbar aufgeschlagen ist und die meiste Zeit hinter uns liegt. Es ist nicht mehr viel da in den Vorhersagen, was noch zu erledigen wäre. Und die Dinge, die vorhergesagt sind, die werden uns so dargestellt, dass wir meinen, dass wir davon ausgehen können, dass sie sehr rasch ablaufen werden. Wenn ich das so betrachte, muss ich sagen, allzu lang kann es nicht mehr sein. Doch würde ich mich nicht wagen, mich konkret festzulegen, ob es jetzt noch 5 oder 10 Jahre oder vielleicht noch 2 oder 3 Generationen sind. Das werden wir dann sehen.
Vielleicht noch diese Frage, wo seht ihr denn, oder wie kann man denn jetzt ein Gleichgewicht schaffen zwischen diesem Bewusstsein, wir leben in der Endzeit, ja, das Kommen liegt nahe bevor, aber auch vermeiden, herumzuspekulieren durch das, was um uns herum passiert. Ja, so nach dem Motto, jetzt hat der Politiker wieder das gemacht oder da ist wieder das passiert und jetzt ist das Ende da und jetzt dauert es nicht mehr lang. Wo seht ihr da die Möglichkeit, da ausgewogen zu bleiben?
Ich glaube, es ist gut, wenn wir das wahrnehmen und wenn wir einfach auch sehen, was um uns geschieht, aber der Fokus liegt einfach auf das, wo ist mein Auftrag? Und wenn ich mich auf das konzentriere, dann ist es egal, ob das jetzt morgen passiert oder in 100 Jahren jetzt. Ich glaube, dann bin ich mit dem so ausgefüllt, dass mir die Arbeit da nicht ausgehen wird. Mhm. Also und von daher, wir wollen ja so viel wie möglich gewinnen und wir wollen weiter wachsen. Und ich glaube, da ist für mich dann diese Frage, wann muss das genau sein, nicht mehr das Wesentliche, weil das jeden Tag fordert. Also das ist nicht etwas, was sich dann abnutzt. Das ist wie, wenn ich sage, ich möchte unbedingt das und das erreichen und wenn ich es erreicht habe, dann fehlt mir die Motivation, sondern ich möchte etwas machen, was mich jeden Tag so ausfüllt und jeden Tag aufs Neue wieder anspricht, dass der Zeitpunkt dann eigentlich nicht das Wesentlichste ist.
Okay.
Matthäus 24, Vers 8 spricht Jesus von den Wehen. Und er spricht von den Zeichen der Zeit und von Naturkatastrophen und zwischen den Völkern Probleme, Kriege, die sich erheben und sagt, das ist wie der Anfang der Wehen. Und Wehen sind etwas, das ja nicht mit einem Mal gerade kommt und sofort ist die Geburt da, sondern es kommt mit verschiedenen Abständen über eine längere Zeit. Die Abstände verkürzen sich dann, es wird intensiver und dann ist irgendwann die Geburt da. Es ist ein längerer Prozess. Aber das sind halt immer wieder Wehen. Es ist nicht etwas radikal Neues. Es wird halt einfach stärker, es wird intensiver. Und so sehen wir das auch bei den vorhergesagten Zeichen. Wir können nicht bei jedem Krieg wieder neu davon ausgehen, dass jetzt in einem Jahr die Welt zu Ende ist. Oder bei jeder Hungersnot und bei jeder Flut und bei jeder Hitzekatastrophe. Und wenn wir wieder das heißeste Jahr erleben, das jemals aufgezeichnet wurde, da merken wir langsam, das passiert einfach regelmäßig. Wir müssen darauf achten, ob die Intensität zunimmt und ob die Abstände dazwischen, zwischen diesen Ereignissen kürzer wird. Aber wir können jedes Ereignis sofort als das letzte deklarieren. Das Problem ist, dass keiner von uns bisher so etwas miterlebt hat. Wenn es um eine Geburt geht, ja, da haben wir erfahrene Hebammen, die wissen ganz genau, so sind die Wehen, dann ist die Geburt. Aber beim Ende der Welt ist das einfach nicht so. Es hat noch keiner erlebt. Ja? Keiner von uns weiß, wie viel diese Welt noch ertragen kann, bis wirklich das Ende da ist. Und von daher dürfen wir durchaus darauf hinweisen, da ist wieder eine Wehe, also da passiert wieder was, wovon die Bibel explizit gesprochen hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass das jetzt das letzte Mal war und jetzt das Ende kommt. Also ich glaube, diese Zeichen helfen uns, wach zu bleiben. Sie ermahnen uns immer wieder, da ist etwas, wie die Wehen bei einer Schwangeren, dass sie einfach weiß, es geht nicht ewig so weiter. Da kommt der Tag der Geburt. Dafür ist es da. Aber wir dürfen nicht hingehen und sofort sagen, okay, das ist jetzt passiert, also wird dann das Ende sein. Und damit haben wir schon viel Vertrauen verspielt. Kommt eine neue Krise daher und wir sagen, das ist jetzt die letzte. Und dann war es nicht die letzte und es geht einfach wieder weiter. Und dann wird es schwer, dass uns die Leute glauben, wenn wir dann vielleicht über andere Themen des Glaubens sprechen.
Ja. Ich denke auch, dass es sicherlich sehr wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Bibel, aber speziell auch in den Schriften von Ellen White, werden wir ausdrücklich davor gewarnt, solche Interpretationen zu äußern. Zum einen könnte man sagen, naja, das ist so Angstmacherei. Man kann es auch positiv sehen, dass dann zum Beispiel unser Samuel, der sieht es so, dass er sagt, er mag das gar nicht mehr hören, weil der sieht es als gebrochene Versprechen. Er hat es nie als Angstmacherei gesehen, wenn es geheißen hat, jetzt kommt Jesus bald wieder, sondern er hat sich sein Leben lang drauf gefreut und was war? Er wird immer älter und bisher war es nicht der Fall. Und was darunter leidet, ist nur unsere Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Für jeden Kritiker ist das ein gefundenes Fressen. Wenn ich heute sage, das ist jetzt das Zeichen und jetzt kommt das Ende und dann kommt es wieder nicht. Und dann vergehen Jahre und Jahrzehnte. Und das Einzige, was man damit beweist, ist, dass man ein falscher Prophet ist. Und das ist weder für uns persönlich gut und schon gar nicht für das Werk und für die Sache Gottes ist das ganz schlecht. Deshalb warnt uns die Bibel davor und Ellen White ganz deutlich auch in ihren Schriften, dass wir das nicht tun sollen, da werden wir nur unglaubwürdig. Und auch selber, ich glaube nicht, dass das dem eigenen Glauben auf die Dauer gut tut. Unsere Aufgabe, und das ist ein wichtiger Punkt, unsere Aufgabe ist ja nicht, den Zeitpunkt genau festzulegen, wie du gesagt hast, sondern wir sollen uns auf das konzentrieren, was wirklich unsere Aufgabe ist, den Menschen den Glauben vorzuleben, sodass er für sie interessant und anziehend wird. Und dass man ständig falsche Zeitpunkte festlegt, das ist nichts Anziehendes.
Es gibt auch diese Geschichte von dem Jungen, ne, der immer wieder warnt, dass der Wolf kommt, aber er kam nicht. Oder es war einfach nur so ein Versuch, um alle mal aufzuwecken. Aber als er dann wirklich kam, hat keiner mehr gehört. Ja. Oder wenn jemand einfach mal so schwimmt und um Hilfe ruft und dann war es einfach immer nur ein Gag, irgendwann wird man unglaubwürdig. Um das zu vermeiden. Da brauchst du so eine gewisse Balance. Ja, also auf der einen Seite sehen wir ja auch, was passiert in der Welt. Und da haben wir auch hinter uns jetzt was liegen, was eine Wehe war. Ja. Und wir wissen, das kommt immer wieder und immer schlimmer. Ja, Jesus fordert uns auf, dass wir die Zeit auch sinnvoll nutzen sollen. Dass wir sie dazu nutzen sollen, zu wirken, bis er wiederkommt. Ja, da habe ich jetzt noch ein paar Fragen an die Zuhörer und Zuschauer. Gerade auch diese eine Frage, ja, woran macht ihr denn fest, dass wirklich Endzeit ist und was hilft euch, diese gesunde Balance zu bewahren, zwischen auf der einen Seite natürlich die Zeichen der Zeit zu sehen und wahrzunehmen, aber eben nicht in fruchtlose Spekulationen hineinzukommen, um dann dadurch Zeiten vielleicht festzusetzen und dann von einer Enttäuschung zur nächsten zu kommen. Schreibt es in die Kommentare, wir lesen sie gerne. Dankeschön. Wir beten noch zum Abschluss mit René.
Unser lieber himmlischer Vater, danke, Herr, für diese interessanten Wahrheiten, die du uns in deinem Wort gibst, dass du uns darauf hinweisen möchtest, dass es hier in dieser Welt nicht ewig so weitergehen wird, dass wir wissen dürfen, dass all das Leid und das Unglück, das wir hier sehen in dieser Welt, ein Ende finden wird. Bitte schenke uns die nötige Geduld, auch zu akzeptieren, wenn wir es in unserer Lebzeit vielleicht nicht mehr leben sollten, aber dass wir immer so wachsam sind, dass, wenn es noch passiert zu unserer Lebenszeit, dass wir darauf vorbereitet sind. Hilf uns auch, noch viele andere Menschen darauf vorzubereiten, sie aufmerksam zu machen auf all das, was sich schon erfüllt hat und das Wenige, das noch aussteht in der Prophetie. Bitte hilf uns da auch Stück für Stück noch tiefer einzudringen. Wir haben jetzt ein total hinter uns, indem wir intensiv uns beschäftigt haben mit dem Thema der Drei-Engels-Botschaft und verschiedenem an Prophetie, hilft uns das auch im eigenen Studium noch weiter zu vertiefen, besser zu verstehen und ganz besonders die Wahrheiten, die wir erkennen, in unserem Leben auch umzusetzen. Bitte, Herr, segne uns da. Hilf uns in unserem Alltag, dich nicht aus den Augen zu verlieren, immer wachsam und nüchtern zu sein und damit wirklich vorbildlicher Christ zu sein. Danke, Herr, dass du uns da zur Seite stehst. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.